Ich möchte heute Morgen, ich hatte es vorhin schon dastehen, über Josef nachdenken, den Josef, den Sohn von Jakob. Und ich lese dazu den aus 1. Mose 37. Sind nicht alle Verse, sind zwischendurch immer ein paar ausgelassen, weil es ein sehr langer Text ist. Ich lese ab Vers 1 jetzt erstmal. Jakob ließ sich im Land Kanaan nieder, in dem schon sein Vater gelebt hatte. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand, einen bunten Mantel machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte, da hassten sie ihn noch mehr. Sie sagten dann zu ihm, du willst unser König werden und über uns herrschen. So verhöhnten sie ihn. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über die Träume nach. Dann weiter Vers 18. Josefs Brüder sahen Josef schon bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie. Los, wir töten ihn und dann in eine Zisterne mit ihm. Dann kommt diese Sache, dass sie ihn töten wollen und dass sie es dann doch nicht tun und ihn trotzdem in die Zisterne werfen. Und dann lese ich weiter ab Vers 25. Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal entdeckten sie eine Karawane, die von Gilead her auf sie zukam. Es war eine Gruppe ismaelitischer Händler, die Tragerkant, Balsamharz und Ladanharz nach Ägypten brachte. Da sagte Juda zu den anderen, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten? Lasst uns Josef an diese Händler verkaufen. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismaeliter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen hohen Bediensteten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Ich möchte heute Morgen mit euch ein Stück die Geschichte von Josef im Alten Testament betrachten. Die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern als Sklave verkauft wurde und dann unter dem Pharao in Ägypten zum zweitmächtigsten Mann des Landes wurde. In einer früheren Predigt habe ich schon mal gesagt, es hat mal jemand einen Satz über diese Geschichte gesagt. Diese Person schrieb über die Geschichten von Josef: Grundsätzlich gilt, keiner wird den Reichtum erfassen und erkennen, der in diesen Kapiteln steckt. Irgendwann bin ich beim Vorbereiten der Predigt an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass es so viel, was es in der Geschichte zu entdecken gibt, das passt niemals in eine Predigt. Aus diesem Grund ist es heute auch nur ein Stück aus der Geschichte Josefs, aber trotzdem, vielleicht setzt ihr euch heute oder morgen nochmal hin und lest einfach auch mal in der Bibel die ganze Geschichte. Aber bevor wir jetzt auf diese Geschichte mit Josef schauen, müssen wir eigentlich erstmal auf das ganze Große schauen. Im Grunde ist es Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel. Beziehungsweise es geht zu diesem Zeitpunkt um die Stamm- und Erzväter Israels: Abraham, Isaak und Jakob. Die Stämme Israels bilden ja dann später die Söhne von Jakob. Ganz am Anfang von Gottes großer Geschichte mit seinem Volk hatte Gott dem Abraham versprochen, ein großes Volk aus seinen Nachkommen zu machen. Gott sagte zu Abraham, schau dir die Sterne an. So groß, so viel sollen deine Nachkommen werden. In der Geschichte Josefs lebt Urgroßvater Abraham schon lange nicht mehr und trotzdem stand Gottes Versprechen noch felsenfest. Generationen später war es bei Gott noch unveränderlich. Du, Abraham, wirst viele Nachkommen haben, so viel, wie du sie gar nicht zählen kannst. Vielleicht auch eine Hilfe an uns, wenn Gott uns eine klare Zusage macht. Dann gilt das unveränderlich. Wir müssen daran glauben und festhalten. Gott war und ist und bleibt derselbe und er hält sich an seine Versprechen, auch wenn es für uns manchmal nicht so aussieht. Gott hatte also Abraham, Isaak und Jakob ein Versprechen gegeben. Gott hatte einen Plan und ein Ziel. Wir, die wir heute die Geschichten in unserer Bibel lesen können, können diesen Plan klar und deutlich erkennen. Unser Gott wollte nicht nur Abraham unzählbar viele Nachkommen geben, sondern er wollte auch ihr Gott sein. Und das sollte auch das Volk Israel erkennen und erleben. Wenn wir da zum Beispiel an das freie Volk Israel denken, das hunderte Jahre später jubelnd aus Ägypten auszieht. Von diesem Versprechen her müssen wir jetzt ein Stück näher in die Geschichte heranzoomen. Jetzt steht eine Hungersnot bevor und die gefährdet Gottes Förderprogramm, um sein Ziel zu erreichen. Wenn Gott nicht dabei eingreift, würden viele Menschen sterben. Aber er will sein Volk voranbringen und es schützen. Jakob und seine Familie und viele andere Menschen sollen nicht an Hunger sterben. Gottes Plan mit Jakob kommt also auch vielen anderen Menschen zugute und es hat seine Auswirkungen. Und das gilt auch für uns. Leben wir mit Gott, lebt und handelt unsere Gemeinde in der Liebe Jesu, dann hat das Auswirkungen auf unseren Nächsten, auf unsere Familie, auf unsere Stadt. Und noch ein anderer Punkt ist interessant. Gott nimmt die Naturkatastrophe nicht weg. Er führt hindurch. Er hält die Hungersnot nicht vom Land weg. Es hätten doch alle um Jakob herum Hungersnot erfahren können und Jakob lebt weiter und ihm geht es gut. Das wäre für Gott doch eine Kleinigkeit. Aber Gott führt hindurch und nimmt sie nicht weg. Wir müssen dabei auch den Blick auf uns heute richten. Könnten wir dann heute so eine großartige Geschichte von Gott und Josef lesen? So können wir unseren großen Gott doch viel besser begreifen und für uns diese Erfahrung anwenden. Und wenn wir Gott in unserem Leben erfahren und erleben, können wir ihn bezeugen, loben und ehren. Gott beseitigt selten Schwierigkeiten, aber er führt hindurch. Jetzt wollen wir noch mal etwas näher an die Geschichte heranzoomen. Da besteht eine äußerst komplizierte Familienkonstellation. Heutzutage würde man von einer Patchwork-Familie sprechen. Im Falle von Jakobs Familie von einer chaotischen, komplizierten Patchwork-Familie. Jakob hatte nämlich 4 Frauen und von diesen 12 Söhne und eine Tochter. Als Jakob damals auf Brautschau war und zu seinem Onkel Laban ging, verliebte er sich in Rahel. Sie war die Frau seines Herzens. Weil er aber von seinem Schwiegervater Laban betrogen wurde, bekam er unter dem Schleier nicht Rahel, sondern ihre ältere Schwester Lea als Ehefrau untergejubelt. Rahel bekam er dann auch noch, aber um seine Rahel zu bekommen, arbeitete Jakob 14 Jahre lang für seinen Schwiegervater. Und dann ist es schon fast, ein familienübliches Problem. Rahel bekam keine Kinder. Sie war erst unfruchtbar. Genauso wie die Großeltern Abraham und Sarah, ebenso wie die Eltern Jakobs, der Isaak und die Rebekka und jetzt auch noch seine geliebte Rahel. Und so kam es, dass die nicht so sehr geliebte Rahel, also die Schwester, Lea, die Schwester von Rahel, sie wurde schwanger und bekam Kinder und Rahel bekam keine. Das konnte Rahel nicht ertragen, dass sie von Lea verspottet wird und Eifersucht plagte sie. Deshalb sagte Rahel zu Jakob, nimm meine Magd zur Frau, damit sie an meiner Stelle für dich ein Kind bekommt. Und so begann ein regelrechter Wettstreit um die Liebe und das Ansehen vor Jakob. Fast so, wer die meisten Kinder hat, hat gewonnen oder so ähnlich. Lea gab ihm dann auch noch ihre Magd zur Frau und diese wurde auch noch schwanger. Und dann endlich auch Rahel. Alles in allem bekam Rahel 2 Kinder, Josef und Benjamin. Und insgesamt waren es dann 12 Brüder und eine Schwester. Und wenn man genau hinschaut und die nachfolgende Geschichte anschaut, dann ist doch auch da schon gelebter Neid und Verbitterung und Eifersucht zu erkennen. Die Mütter leben es ihren Kindern vor. Und von Jakob? Von ihm liest man nichts, dass er etwas dagegen hat. Im Gegenteil, er zeugte mit allen bereitwillig Kinder. Josef und Benjamin waren die beiden einzigen Kinder von seiner Liebesfrau Rahel, die leider nach der Geburt von Benjamin verstarb. Also wurden sie für Jakob noch wichtiger. Und Jakob ließ das die anderen Brüder auch spüren, dass die beiden für ihn etwas Besonderes waren. Und in 1. Mose 37, Vers 3, da lesen wir, Israel, also gemeint ist in der Stelle Jakob, der diesen Namen ja von Gott bekam, Israel liebte Josef mehr, weil er das Kind seines Alters war. Uns allen ist ja sicher auch der bunte Mantel von Josef her bekannt. Darüber können wir auch in Vers 3 lesen. Und Josef trug diesen Mantel mit Stolz. Wäre er introvertiert gewesen, hätte er ihn nur ab und zu mal getragen oder sicher im Schrank gehängt und ihn dort auch gelassen. Aber Josef trägt ihn mit Stolz, seinen einzigartigen, extra angefertigten Josef-Mantel. Jakob zeigt seine Liebe zu Josef. Jakob zeigt seine Sonderstellung und das erzeugt unter den Brüdern Neid, Eifersucht und Hass. In der Bibel lesen wir davon, dass sie Josef nicht einmal mehr mit dem üblichen Friedensgruß gegrüßt haben. Bunte Farben konnte man schon von Weitem bei den Nomaden erkennen. Schon von Weitem sah man sie. Schon von Weitem war diese verhasste Provokation zu erkennen. Aber das war ja noch nicht alles an Hässlichkeiten, an Gemeinheiten Josefs. Er war als Kind eine Petze. Was seine Brüder taten, erzählte er als junger Mann schon alles seinem Vater. Könnt ihr mal nachlesen. Und dann die Träume. Wer anderen erzählt, dass meine gebundene Erntegabe auf dem Feld in der Mitte steht und die anderen 11 sich verbeugen vor meiner Gabe, der käme uns ganz sicher auch sehr überheblich vor. Das erzählt Josef so seinen Brüdern und etwas später noch einen zweiten Traum. Und irgendwie brachte das alles den Hass der Brüder zum Überkochen. Die Brüder waren wieder mit den Herden unterwegs und der Vater Jakob wollte wissen, was die so wieder treiben. Also schickt er wieder seinen Sohn Josef zum Spionieren los. Vater und Sohn scheinen dabei nicht zu ahnen, welcher Hass in den Brüdern brodelte. Der bunte Mantel war von den Brüdern schon von Weitem zu erkennen und so entstand ein perfider Plan. Wir töten Josef. Er muss weg. Ein für alle Mal. Doch eine kurze Zeit später schwenken sie um und werfen ihn in einen leeren Brunnen. Doch was die Brüder hier nicht wissen, was wir aber deutlich erkennen können, im Hintergrund führt und leitet Gott selbst. Gott hat einen Plan, wie Abraham versprochen, aus Abrahams Nachkommen eine große Nation zu machen. Und dazu muss die Sippe Jakobs leben und überleben. Und keiner von den Brüdern, nicht einmal Josef selbst, merken, wie Gott hier führt. Als die Brüder Josef töten wollen, bekommt Ruben, der älteste Bruder, ein schlechtes Gewissen und überredet die Brüder, dass sie Josef lebend in die leere Zisterne werfen. Den Mut, sich dagegen die hassenden Brüder zu stellen, hatte er allerdings nicht. Er wollte Josef nachts heimlich wieder herausholen und nach Hause schicken. Ich musste daran denken, wie oft verlässt uns im Leben der Mut. Der andere, der vielleicht jetzt gerade unsere Hilfe braucht und wir haben nicht genug Mut, es zu tun. Oder andere in Not und wir sind völlig mutlos. Wie oft machen wir den Rückzieher? Aber auch dann dürfen wir in der Vergebung zu Gott hin leben. Und trotzdem, wir, die wir heute die Bibel in Händen halten dürfen, wir haben es schon erkannt. Gott führt trotzdem Regie. Gott hat trotzdem alles in der Hand, auch wenn er dich gerade in der Situation, als er eigentlich deine Hilfe braucht, beziehungsweise dich dafür einsetzen hätte wollen. Auch dann ist er da, wenn wir mutlos sind. Josef wird also gepackt, raus aus dem ach so verhassten bunten Mantel, dem Statussymbol vom Vater des Sohnes und ab in die Zisterne. Die Brüder atmen auf, geschafft, endlich Frieden. Josef lag im Brunnen und wir können davon lesen, dass sie sich erst einmal genüsslich zum Essen hingesetzt haben. Und da kommt plötzlich eine Karawane. Eine Karawane mit wertvollen Gütern. Josef stirbt nicht, er wird aus der Zisterne geholt und als Sklave verkauft. Und wie fühlt sich jetzt Josef? Irgendwie ist er ja doch gestorben. Gerade war für ihn als 17-Jähriger die Welt noch heil und in Ordnung, mit buntem Mantel und Sonderbehandlung, mit Stolz, Überheblichkeit und Arroganz. Und jetzt raus aus der wohlhabenden Familie, in den tiefsten Abgrund, in die tiefste Tiefe abgestürzt, in die vielleicht ein Mensch so fallen kann. Nicht tot, aber ohne Würde, ohne jegliche Rechte, einfach nur schlimm, unvorstellbar. Aber diesen tiefen Abgrund, den Josef hier erlebt und am eigenen Leib erfährt, kann uns in so mancher Situation Hilfe und Stärkung sein, weil wir wissen dürfen, Gott ist da, auch wenn wir es gerade selbst nicht sehen können. Bei Josef, wir kennen den Ausgang der Geschichte, aber hätte Josef gewusst, dass er in 13 Jahren der zweitoberste Mann des ganzen Landes sein wird, hätte er sich gesagt, das stehe ich jetzt mal durch, das schaffe ich. Aber Josef ist allein. Er weiß nichts davon. Und seine Träume, die scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Eines scheint aber zu passieren. Josef verändert sich. Ihm ist sicher bewusst geworden, dass er auch etwas zu dieser Situation mit beigetragen hat. Seine Arroganz, seine Überheblichkeit und damit den Neid der Brüder zu schüren, das war gewiss keine Glanzleistung von Josef. Was die Brüder ihm angetan haben, ist nicht zu entschuldigen und es war boshaft. Was der Vater oder auch die Mütter dem Sohn angetan haben, ist nicht zu entschuldigen. Aber Josef hat zumindest ein kleines bisschen dazu beigetragen. Und ich denke, diese Gedanken verändern Josef. Denn ab diesem Zeitpunkt lesen wir nichts mehr davon, dass Arroganz oder Verbitterung bei Josef waren. Josef muss erst durch die Schule Gottes, bevor Gott ihn für seinen großen Plan gebrauchen kann. Aber das ist doch auch ein starker Trost für uns. Es gibt uns die Gewissheit, wenn Gott Menschen gebrauchen will, dann wählt er nicht die guten Leute aus, die in unseren Augen absolut fähig sind für bestimmte Aufgaben. Darauf schaut Gott nicht. Gott schaut darauf, ob du glaubst und ihm treu bist. Und selbst da dürfen wir Versagen und Vergebung bei ihm erfahren. Wir alle kennen den Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, steht im 1. Samuel 16. Gott wählt unabhängig von unseren menschlichen Qualitäten. Natürlich hat er auch einen Paulus erwählt, der die Christen erst hasst und verfolgt und dann nach seiner Bekehrung zu Jesus Gottes Liebe predigt. Paulus in Sachen Alten Testament bestens ausgebildet. Auch ihn gebraucht Gott für seine Pläne. Aber in 1. Korinther 1, Vers 26 bis 28 schreibt eben dieser Paulus: Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat sich Gott ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend ist und verachtet und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen gilt. Gott erwählt zum Dienst. Gott verändert dich und mich zum Dienst, so wie den Josef. Gott erwählt für seinen Plan. Wen? Ganz salopp gesagt, uns einfache Menschen. Die Schwachen, die nach menschlichen Maßstäben Schwachen. Schaut euch doch die Geschichten in der Bibel an. Da gibt es viele, die Gott gebraucht, von denen kaum jemand erwartet hätte, dass sie im großen Plan Gottes wichtig sein könnten. Wir kommen gerade von Weihnachten her. Die Hirten verkündigen die frohe Botschaft über die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Oder wenn wir die besten Freunde von Jesus anschauen, die Jünger. Einige waren einfache Fischer und später Gottes große Apostel für die Gemeinden. Das heißt aber auch für uns, wir können uns nicht mehr hinter dem Selbstmitleid verstecken. Ich kann überhaupt nichts, ich bin nichts wert und schlimmstenfalls denken wir, dass wir nicht geliebt sind. Aber wenn wir so denken oder vielleicht auch in unseren Augen nichts wert sind und nichts und denken, wir können nichts, dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Du bringst nämlich die besten Voraussetzungen mit, von Gott gebraucht zu werden. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben geben und möchte euch aber an der Stelle auch erinnern, wie wichtig es ist, dass wir uns gerade auch in diesen Online-Zeiten gegenseitig damit stärken. Corona ist schlimm in jeglicher Weise, aber lasst uns daraus wachsen und vielleicht auch gerade jetzt mehr Mut zu sprechen, indem wir uns gegenseitig diesen großen Gott bezeugen und wir daran wachsen und gestärkt werden. Aber etwas aus meinem Leben. Wenn ich heute so vor euch rede, so seht ihr vielleicht jemanden, der vor anderen reden kann, der sich zumindest etwas in der Bibel auskennt, mit Kindern gut umgehen kann, Mut hat, vor anderen etwas zu machen oder zu singen. Als ich jung war, ich konnte nichts. Ich habe keinen Wert in mir gesehen und es hatte verschiedene Gründe. Es war ganz sicher nicht mein Elternhaus oder meine Familie, aber die Umstände, in denen ich lebte. Die Mädchen in der Schule haben über mich gekichert, weil ich etwas dicker war und eine Hornbrille trug. Meine Eltern hatten nicht viel Geld und die anderen Brillen waren sehr, sehr teuer. Weil ich auf die ein und andere Art und Weise zum Teil fies geärgert wurde, war ich sehr schüchtern geworden und zurückgezogen. Beruflich war auch nicht so viel drin. Bäcker. Es lernten eher die schlechteren Schüler in der Schule. Aber studieren in der DDR? Dazu hätte ich als Christ meine Überzeugung aufgeben müssen und das SED-Parteibuch schwingen müssen. Keine guten Voraussetzungen, aber weil ich Gott vertraute, habe ich ihn mehr und mehr kennengelernt und er hat mich gebraucht auf viele verschiedene Art und Weise. Ich begann mit 15 Jahren begeistert jüngeren Kindern in der Sonntagsschule Geschichten von Jesus zu erzählen. Ich war später oft als Mitarbeiter auf Kinder- und Jugendtagen mit dabei. Während der Planung eines Jugendtages sagte die Leiterin zu mir, ich könnte mir vorstellen, dass du dieses Interview machst. Noch nie gemacht. Vor 400 Jugendlichen. Und etwas davon lief dann auch nicht ganz so gut. Aber Gott hat mich mehr und mehr gebraucht, an mir gearbeitet und mich gefördert. Ich habe schon in unserer Heimat im Allianz-Jugendchor Solo gesungen und heute predige ich sogar vor euch. Das alles hätte ich mir so nicht vorstellen können. Das soll nicht heißen, dass meine Entwicklung und Veränderung als Mensch ein Maßstab wäre. Also, wer predigt, ist jetzt nicht mit seiner Aufgabe besser als jemand, der Kranke besucht. Beide haben eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und es gibt auch keine Karriereleiter oder Rangliste, was ganz oben als erstes steht. Darum ging es mir auch nicht mit meiner Aussage, sondern dass ich so, wie ich damals war, von meinem ganzen Sein her, Gott hat mich verändert und mich für seine Aufgaben gebraucht. Das wäre in der Schulzeit oder auch später für mich nicht vorstellbar gewesen. Aber, und das möchte ich auch betonen, manche Menschen sagen auch, wenn mir das jemals jemand gesagt hätte, das hätte ich nie geglaubt. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Im Traum hätte ich das nicht gedacht. Und dann sage ich, dieses Denken als Christ ist sehr zu kritisieren. Wenn ein anderer dir etwas sagt, vielleicht auch voraussagt, wenn er das sagt, wie und wo er dich in Zukunft einmal sehen wird, dann kann es sein, dass es dir komisch vorkommt. Dann kann es sein, dass auch er, wie in der Geschichte Josefs, der Bruder Ruben, mit seinem Gewissen, dass auch er von Gott geleitet und geführt wird, um dir das zu sagen. Und ich bitte darum, winkt nicht gleich ab, wenn euch jemand so etwas sagt. Auch durch diese Menschen kann Gott uns führen. Ich habe es oft so gehalten wie Maria im Stall, als die Hirten vom Engel auf dem Feld erzählten. Ich war über Dinge, die mir andere sagten, verwundert, aber ich behielt sie in meinem Herzen. Und das können wir sogar hier in unserer Geschichte über die Träume Josefs lesen. Da steht in Vers 11, sein Vater bewahrte das Wort. Er vergaß diese Träume nicht, von denen Josef eigentlich überheblich erzählte. Ich will euch ein Beispiel erzählen, wo ich das selbst so erlebt habe. Meine Schwiegereltern in Sachsen, bei denen war eines Sonntags eine fremde Person in der Gemeinde. Und diese sagte laut, es gibt jemanden im Raum, der hat etwas Größeres vor. Gott lässt sagen, seid vorsichtig, wartet, habt Geduld und vertraut Gott. Meine Schwiegereltern behielten diese Worte in ihrem Herzen und sie hatten eine größere Investition vor. In ihrem Haus musste renoviert werden, saniert werden. Aufgrund dieser Worte ließen sie diesen Plan erst einmal ruhen. Sie hörten und vertrauten Gott und wurden dadurch vor großen finanziellen Verlusten bewahrt. Ich weiß nicht mehr, irgendeine wirtschaftliche Krise kam. Ich weiß nicht mehr genau, was 2011 mit den Anschlägen auf das World Trade Center und den damit verbundenen Absturz der Börsen, auch wenn das eher ein prophetisches Wort war an meine Schwiegereltern. Wenn andere uns etwas sagen, kann das von Gott sein. Und das Mindeste, was wir tun müssen, es in unserem Herzen behalten. Gott vertrauen und uns von ihm führen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Meine Frau hat einmal zu mir gesagt, bei dir kann ich mir vorstellen, dass du einmal einen Kindergarten leitest. Diesen Satz habe ich nicht vergessen. Es muss ich nicht erfüllen, aber eins weiß ich. Gott wird mich in rechter Weise führen und ich kann ihm vertrauen. Wenn andere uns etwas sagen, kann das im Moment für uns illusorisch sein. Aber bedenkt, vielleicht ist Gott schon am Werk und tut etwas. Manchmal ist das ja auch wirklich so, aber es dauert eben ein Stückchen länger und manchmal auch lange. So wie bei Josef, ungefähr 20 Jahre, bis sich seine Träume erfüllten. Bei uns als Ehepaar dauerte es fast genauso lang. 1997, 98, ich weiß es nicht mehr genau, in diesem Jahr kamen Astrid und ich getrennt voneinander auf den Gedanken, ein Pflegekind bei uns aufzunehmen. Wir waren erstaunt, dass wir uns an einem Wochenende das Gleiche erzählten. Und wir behielten es in unserem Herzen. Wir informierten uns darüber und gingen dem nach. Und dann kündigte sich allerdings Melanie, unsere dritte Tochter, an. Aber den Gedanken dafür hatten wir immer wieder. Und 2011 war es endlich soweit. Das Jugendamt wollte im Mai das zweite Mal bei uns vorbeikommen und dann mit unseren Kindern auch reden. Da hieß es, Astrid ist schwanger. Wir bekommen noch ein Kind. Aber dabei hatten wir doch gedacht, das ist jetzt ganz klar unser Weg. Gott möchte, dass wir jetzt diesen Gedanken nachgehen und zu unserer Aufgabe machen. Nein, denn Gottes Planung war anders. Und wisst ihr, ich muss heute manchmal daran denken, ja, unser Pflegekind, das seit 2016 bei uns wohnt, verhält sich in manchen Dingen, ich sag's mal, besonders. Aber in manchen Dingen war er auch so ähnlich wie unsere jüngste Tochter und hätten wir das nicht von ihr gekannt, hätten wir unser Pflegekind als noch sonderbarer angeschaut und uns viel mehr Sorgen gemacht. Gottes Wege fordern von uns manchmal viel Geduld, weil Gott vielleicht erst alles vorbereiten muss. Und so wie bei uns manchmal auch 20 Jahre und 3 Kinder später. Hört auf andere, behaltet es in eurem Herzen, vertraut Gott, er wird euch führen, Gott kann, wenn es sein Plan ist. Schauen wir wieder auf Josef. Er hat hier keine Zusage von irgendjemanden. Die Träume vielleicht, aber die scheinen sich gerade in Luft aufzulösen. Er ist jetzt Sklave, würdelos, rechtelos und eigentlich das allerletzte menschlich gesehen Abschaum. Und doch, Gott sorgt dafür, dass er lebt, weil er ihn gebrauchen möchte. Ich möchte euch daran erinnern, Paulus wird zum Beispiel auch von einer giftigen Schlange gebissen. Er überlebt und wird zum Zeugnis für die Bewohner der Insel, weil Gott ihn weiter gebrauchen möchte. Gott hat einen Plan und ein Ziel, auch mit dir. Schau dahin, wo Gott bei dir am Werk ist. Gott führt es so, dass Josef lebt und überlebt. Und ich muss dazu aber klar sagen, Gott hat nicht den Hass der Brüder geschürt, die ihn dann so sehr hassten, dass sie ihn töten wollten. So ist Gott nicht. Sonst wären wir keine Menschen, sonst wären wir Gottes Marionetten. Das sind wir nicht. aber er gebraucht die Umstände und führt. Wenn wir den Text anschauen, es kommt nicht irgendeine Karawane, es war eine Karawane mit Luxusgütern. Und Potiphar, der Diener des Königs, der dann Josef als Sklave kauft, er hat ganz sicher nicht auf dem Markt um drei Ecken Sklaven eingekauft. Wer Geld hat, kann sich Luxus leisten, das war schon damals so. Und so führt es Gott, dass der Rechtlose namens Josef in das Haus eines Reichen, ja, von Ägypten kam. Josef hat übrigens auch einige Gemeinsamkeiten mit Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, Jesus wurde an unserer Stelle zum Sklaven unserer Sünde, unserer Schuld gemacht. Würdelos, rechtelos, von Gott los, von Gott getrennt hing er für uns am Kreuz. Aber im Hintergrund stand Gottes großer Plan um seine Welt, um uns Menschen zu retten. Der stolze, überhebliche, arrogante Josef geht in die Schule Gottes und diese Schule verändert ihn zu dem Mann, den Gott für seinen Plan gebrauchen kann. Hin zum Gottvertrauen, hin zum Glauben, dass Gott da ist und Gott führt. Und Gott führt, wenn es auch nicht so aussieht. Es sieht abgrundtief und kohlrabenschwarz für Josef aus. Diese schwere Führung bewahrt Josef vor Hochmut, Groll und Verbitterung und erzieht ihn zu einem Mann nach Gottes Herzen und er wird gebrauchsfähig für Gottes Rettungspläne. Jemand hat mal so ähnlich gesagt, Gottes Diener zu sein, egal welche Aufgabe es bedeutet selten auf der Sonnenseite zu stehen, sondern es sind oft einsame Wege und Täler, durch die wir hindurch müssen. Die Schule Gottes macht uns demütig und schwach. Und genau das macht uns fähig, Gottes Mitarbeiter zu werden und zu sein. Und es ist egal, welchen Dienst man tut. Gott hat seinen Plan und seine Ziele mit dir und mit mir. Das sehen wir oft nicht und können nicht hinter den Vorhang schauen. Aber stellen wir uns doch mal vor, wenn wir wüssten, Gott würde uns nächstes Jahr, keine Ahnung, irgendwo im Ausland in einem Kinderheim arbeiten lassen und gebrauchen, dann würden wir doch völlig überfordert sein, Angst haben, nachdenklich. Aber deswegen können wir sicher sein, wenn Gott einen Plan mit dir hat und du Gott vertraust, wird er dich führen und er wird mit dir Geduld haben und dich darauf vorbereiten. Er wird dich leiten, weil er dich gerne gebrauchen möchte. Und oft entdecken wir auch Gottes Führung im Nachhinein erst. Und auch da nochmal die Erinnerung, auch da brauchen wir unser gegenseitiges Zeugnis über das, wo Gott uns geführt hat. Lassen wir uns in dieser Zeit nicht entmutigen. Ich bin gewiss, Gott hat einen Plan, Gott hat seinen Plan auch mit unserer Gemeinde und er bringt den voran. Mit dir oder ohne dich, mit mir oder ohne mich. Lasst uns Gott vertrauen und von ihm führen und verändern zu ihm hin. Dann sind wir dabei. Dann sind wir dabei, Großes mit unserem Gott zu erleben, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Gott ist da, Gott führt, auch wenn es nicht so aussieht.